Liebe Brüder und Schwestern, unser Miteinander als Christen ist nicht immer frei von Spannungen. Wir werden so manches Mal schmerzlich daran erinnert, dass wir noch in der Vorläufigkeit und in den Begrenzungen unserer irdischen Existenz leben. Dies wird uns besonders dann deutlich, wenn wir gefordert sind, ernst zu machen mit der Liebe untereinander, auch wenn es uns etwas kostet, im direkten und übertragenen Sinne. Da kann es schon sein, dass einer im Verdruss auf den Gedanken kommt, er bedürfe der Gemeinde gar nicht. Man kann dann sich schon mal zu der Bemerkung hinreißen lassen, also ich kann als Christ auch ganz gut ohne Gemeinde leben. Ich vermute, dass viele von uns schon einmal eine solche Antwort auf eine Frage bekommen haben, wenn sie den anderen auf die Gemeinde ansprachen. Das ist ja auch leicht nachzuvollziehen, denn wenn ich mich nicht an eine Gemeinde binde, habe ich die Freiheit, in jeder Situation zu entscheiden, welches Angebot ich für diese Woche, für diesen Sonntag annehme. Überall, wo man hinkommt, wird man gern gesehen und mit vielleicht noch viel mehr Aufmerksamkeit bedacht, als da, wo man geistlich zu Hause ist. Wer also so in der Unverbindlichkeit lebt, vergisst allerdings, dass wir Glieder an einem Leibe sind, so wie es Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 15 betont. Ich lese noch einmal vor, 1. Korinther 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie so viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Eingedenk unserer Schwächen, liebe Brüder und Schwestern, die wir an unseren Geschwistern wahrnehmen können, halten wir uns vielleicht für besser als sie, halten Distanz zu ihnen und bauen innerlich Mauern auf. Und dann fällt im Gespräch schon mal die Bemerkung, also mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, der in meiner Gemeinde, nee. Wenn wir das sagen, dann begeben wir uns auf vermintes Terrain und vergessen, dass diese Sicht auch uns treffen kann. Wir sprechen uns damit indirekt selbst das Urteil. Gott hält uns einen Spiegel vor. Er zeigt uns unsere eklatanten Defizite. Wir erkennen dann mit Schrecken, dass wir in den Augen Gottes kein Deut besser sind als die, die wir kritisieren. Unser Urteil ist ein angemaßtes, denn objektiv betrachtet stehen wir wie die von uns geringschätzig Beurteilten selbst mit leeren Händen vor Gott. Alles, was wir uns zurechnen, ist im Grunde genommen sein Geschenk und entspringt seiner Gnade. Sind uns unsere Geschwister gleichgültig, dann müssen wir in der Not erleiden, was 1. Korinther 12, 16 sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Auf welchen Reichtum verzichten wir doch, wenn wir die Einheit im Geiste gering achten? Philipp Spitter hat in realistischer Erkenntnis der menschlichen Natur einmal eine erschütternde Wahrheit gedichtet. Ich zitiere: Ich habe mich hundertfach belogen, verführt, verraten und betrogen. Ich habe auf selbst erwählten Wegen noch nie gefunden, Heil und Segen. Doch du, Herr, hast mich wohl bedacht, hast alles recht und gut gemacht. Wie oft bist du mir ungebeten in den verkehrten Weg getreten. Du hast dich meiner angenommen, sonst wäre ich nie zu dir gekommen. Ist es nicht so? Ja, aber für mich nicht ganz. Denn wenn ich an Spitters Stelle wäre, hätte ich nicht dichten müssen, ich habe mich hundertmal belogen, sondern tausend oder zehntausendmal. Die hundert von Spitter würden da wohl nicht reichen. Die unerfreuliche Wahrheit ist doch, nicht unsere Nächsten, wir selbst sind unser größtes Problem. Von uns aus können wir den breiten Graben der Sünde, der uns von Gott trennt, nicht überwinden. Und so bringt Spitta es wirklich für uns auf den Punkt: Du hast dich meiner angenommen, sonst wäre ich nie zu dir gekommen. In Matthäus 7 spricht Jesus den Richtgeist der Pharisäer an. Ihr Wesen wird ja immer wieder als Beispiel einer falschen Herzenshaltung getadelt. Sie zeichnete sich durch ein strenges Urteil gegenüber den anderen aus, die nicht so vordergründig in der Gesetzestreue lebten. Jesus brachte ihr Problem mit dem bekannten Bild von einem Splitter im Auge des Nächsten auf den Punkt. Ihr werdet es kennen und ich werde auch gleich darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst nochmal Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wer richtet, stellt sich selbst in das Gericht. Eine wichtige, eine dringende Mahnung. Wenn sie das Einzige wäre, was sie oder was ihr heute mit nach Hause nehmt, so fände ich es schon sehr, sehr gut. Es wäre mir genug. Aber zur Klarstellung, es geht hier nicht um die Beurteilung eines alltäglichen Fehlverhaltens, es geht um mehr, es geht ums Ganze. Es geht um den Punkt, wo Bilanz gezogen wird und wo das Urteil über den Menschen im göttlichen Gericht getroffen wird. Es geht um die einzig wichtige Frage unseres Lebens, die Frage des gerettet oder verloren Seins, die sich bei der Hochzeit des Lammes, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, entscheidet. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So betont Jesus vor seinen Zuhörern in Johannes 5, 24. Wer die Gnade unseres Herrn Jesus Christus annimmt, wer sich unter sein Blut stellt, kommt nicht in das Gericht. So die eindeutige Zusage Jesu. Wer die Gnade Gottes annimmt, verhindert das, wovor Jesus warnt. Er richtet nicht leichtfertig, weil er weiß, dass ihn juristisch nichts von dem unterscheidet, den er selbst richtet. Er stünde ohne Gottes Erbarmen wie dieser mit dem Heer der Verlorenen im Gericht. In den Sprüchen Salomo, passiert mir das, was immer so der Albtraum des Referenten ist, eine Seite hat sie verschoben. Ja. So, wer aber begnadigt ist, weiß um den Segen der Gnade und sucht, sich und andere dafür zu gewinnen. Um nicht Teufel mit Beelzebub auszutreiben, ein klärendes Wort, wo die Prüfung der Geister mit diesem richtet nicht zurückgewiesen wird, wird leicht Missbrauch getrieben. Es ist nicht verboten, eine Beurteilung abzugeben. Die Prüfung der Geister ist sogar zwingend erforderlich, auch für den, der den Weg in die Nachfolge geht. Römer 12, Vers 2 sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und Epheser 5, Vers 10 mahnt, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. In Kolosser 2,8 wird gewarnt, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen, auf der Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. In den Sprüchen Salomo wird mit Recht immer wieder auf die Gefahren, die im Gebrauch der Zunge liegen, hingewiesen. Matthias Klaus hat vorletzten Donnerstag in der Bibelstunde sehr eindrücklich darauf hingewiesen, welche Gefahr in dieser Zunge steckt. Wo wir das Handeln der Menschen am Maßstab des Wortes Gottes messen, tun wir das, was Gott uns aufträgt. Wo wir Gottes Wort zur Richtschnur unseres Handelns heranziehen, tun wir gut daran und betreiben im besten Sinne des Wortes Seelsorge. Es geht also um den Maßstab im göttlichen Gericht. Darauf weist auch Römer 2, Vers 1 bis 11 hin. Wir hatten das ja schon vor gar nicht so langer Zeit in unserer Predigtreihe, aber trotzdem, da es so wichtig ist, möchte ich das nochmal vortragen. Römer 2, 1 bis 12. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an dem Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade, Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede all denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und vielleicht zur Bekräftigung noch dazu, aus unserem Text auf dem Gottesdienstblatt, Matthäus 7, Vers 2, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und nach welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wer sich selbst erkennt, dem bleibt die Kritik an den Geschwistern hoffentlich im Halse stecken. Wer sich selbst erkennt, der verliert die Lust daran, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie Gott mit den Sünden anderer umgeht. Er hat mit sich selbst genug zu tun. Das Alte Testament kennt klare, objektive Regeln der Vergeltung. Diese gelten unabhängig von dem, der im Gericht steht. Sie stellen Gerechtigkeit gegenüber jedermann her. Wenn wir nicht die Gnade Gottes für uns in Anspruch nehmen, gilt auch für uns die Regel genauester, gerechtester Vergeltung. Im gedankenlosen Urteil über andere erkenne ich, vielleicht ohne es mir bewusst zu machen, das für diesen Fall über mich zu verhängende gerechte Urteil an. Auch der korrekte Weltmensch übt ja Liebe und tut Gutes nach dem Prinzip, so wie du mir, so ich dir. Er vergilt Gleiches mit Gleichem. Die Welt ist überzeugt, damit genug getan zu haben und auf der sicheren Seite zu sein. Gott aber möchte mehr, nämlich dass wir seinen Charakter in uns zeigen, indem wir Gutes tun denen, von denen wir nichts zu erwarten haben. Unser ganzes Leben soll Gott die Ehre geben. Unsere Mitmenschen sollen uns als Söhne des Höchsten erkennen und durch uns etwas von Gottes Güte und seiner Barmherzigkeit erfahren. Doch es fällt uns schwer, unseren Egoismus zu überwinden und wirklich in der Liebe Gottes zu leben, also wirklich selbstlos und weder Dank noch Gegenleistung zu erwarten. Ich beobachte immer mal wieder, dass Menschen sich schwer tun, sich etwas schenken zu lassen. Vielleicht haben Sie ja diese Erfahrung auch schon gemacht. Bekommen Sie etwas kostenlos, beeilt derjenige sich schnell durch ein eigenes Geschenk einen Ausgleich herzustellen. Das mag funktionieren, wenn man über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Es zeigt uns aber auch schnell unsere Grenzen auf, dann, wenn wir nicht dazu in der Lage sind. Wie gut, dass unsere Beziehung zu Gott eine andere ist. Unser Herr gibt aus reiner Liebe und erwartet nur das eine, dass wir das Gnadengeschenk mit frohem Herzen annehmen und dankbar leben. Es ist also nicht unsere Aufgabe zu richten, mehr noch, wir dürfen es eigentlich nicht. Dazu sind wir nicht befugt. Gott selbst ist der Richter, der das letzte Urteil fällt. Dieses Gericht steht uns nicht zu. Sünder können keine Sünder richten. Deshalb noch einmal Römer 2, Vers 1 und 2. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selber. Ja, du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. In Matthäus 7, Vers 3 gebraucht Jesus ein starkes Bild. Da heißt es, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zunächst den Balken aus deinem eigenen Auge und danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ein krasses Bild, finde ich. Und ich habe euch die Requisiten zu diesem Gleichnis einmal mitgebracht. Hier habe ich das erste. Walter, siehst du es? Ja. Es ist auch eigentlich noch zu groß, nicht? Also die Splitter, die man ins Auge kriegt, sind meist so winzig, dass man sie kaum sieht. Also kaum äußerlich wahrnehmbar. Aber doch als Splitter hier in diesem Gleichnis doch eine ganz zentrale Geschichte. Es besteht ein starker Unterschied zwischen dem kleinen Splitter und den Balken. Wir sind an sich alle von Haus aus mehr die Splitterexperten, ne? Nicht so sehr die Balken. Wir haben eine ausgesprochene Begabung, die Schwächen und Fehler anderer zu erkennen, anders als bei uns selbst. Wir haben häufig eine gestörte Selbstwahrnehmung und leiden unter ausgesprochener Kurzsichtigkeit. Zwei unterschiedliche Maßstäbe gebrauchen wir. Während wir zur Begutachtung des eigenen Vergehens die Sonnenbrille aufsetzen, auf die ich heute verzichtet habe, weil ich sonst nicht sehe. Ja, also wir setzen sonst bei unserem Vergehen die Sonnenbrille auf, aber betrachten wir das Vergehen der anderen wie unter einem Mikroskop oder gar Elektronenmikroskop, wenn wir es analysieren wollen und vielleicht sogar aburteilen. Für uns selbst ziehen wir ein Heer von Verteidigern heran, von mildernden Umständen und Rechtfertigungen. Und derer gibt es ja viele. Es ist schon erstaunlich. Betrachten wir noch einmal die von Jesus angesprochenen Gegenstände etwas genauer. Zunächst scheinen wir nur den Fremdkörper im Auge des anderen zu sehen. Der Balken in unserem Auge wird übersehen. Das verblüfft, denn der Splitter im Auge des anderen ist doch kaum zu sehen. Dennoch fordert er unsere gänzliche Aufmerksamkeit. Er ist sehr schmerzhaft, unangenehm, hinderlich und nicht einfach zu entfernen. Ich bedarf schon des Eingriffes oder der Mithilfe, sagen wir besser, eines Bruders oder einer Schwester. Während man sich an dem Splitter im Auge des anderen stößt, darüber redet und richtet, wird man selbst nicht gewahr, was für einen Balken man in oder vor dem Auge hat. Übersetzt heißt das, die eigene Sünde ist ja doch eigentlich viel, viel größer als die, die wir am anderen wahrnehmen. Aber statt bei sich selbst mit dem operativen Eingriff anzufangen, macht man sich über den Splitter des anderen her. Merkwürdig. Und welche Heuchelei. So, wie kommt das nur? Wie können wir ihn übersehen, den Balken vor unserem Auge? Der ist ja gar nicht so klein. Hier haben wir den Splitter und hier den Balken vor dem Auge. Also es ist mir schon ganz schön schwer, jetzt überhaupt noch etwas zu sehen, geschweige denn Dinge zu beurteilen. Der Balken ist unübersehbar, blockiert das Auge und lässt einen schier erblinden und hindert uns doch daran, den Splitter im Auge des Bruders oder der Schwester zu entfernen. Wie kann ich mit diesem Balken vor dem Auge überhaupt noch den Splitter sehen? Es muss sehr schmerzhaft sein, diesen Balken vor den Augen zu haben, zerstörerisch. Ein Wunder, wenn man überhaupt noch etwas sieht. Auf jeden Fall muss der Balken raus. der Balken, der mich daran hindert, mich selbst zu erkennen. Und dann können wir uns an das Auge unserer Geschwister machen und können den Splitter dort herausziehen. Ja, sehr krass. Was machen wir nun damit, mit dem Balken und dem Splitter? Weiß das jemand? Doch, ihr wisst das, ihr traut euch jetzt bloß nicht. Ne? Die gehören irgendwo hin, nämlich unter das Kreuz. Dort dürfen wir ihn abladen, unsere Schuld und unsere Balken vor unseren Augen. Dann haben wir wieder eine klare Sicht. Wenn wir andere kritisieren, müssen wir an uns selbst die gleichen Maßstäbe anlegen wie an sie. Wir müssen bereit sein, uns selbst dem Urteil Gottes zu stellen und allererst von ihm selbst Korrektur zu erfahren. Dann werden wir in der Lage sein, auch den anderen richtig zu sehen. Jesus sagt, warum machst du dir mehr Gedanken über das kleine Problem im Leben deines Bruders als über das größere Problem in deinem eigenen Leben? Auch dazu gibt es eine kleine Geschichte, die sich so ereignet haben kann. Vielleicht ist sie auch nur gut erfunden, aber naja, sie passt. Eine Frau hat ihre Freundin zu Besuch. Beim Kaffeetrinken erzählt sie ihr, wie unordentlich doch ihre Nachbarin sei. Ihr Haus ist nie aufgeräumt, der Garten verwildert, die Kinder schmutzig. Schau ihr bloß mal die Wäsche an, die da draußen auf der Leine hängt. Siehst du die dunklen Flecken und Streifen? Die Freundin hört sich alles an und steht auf, geht zum Fenster und schaut eine Weile heraus. Dann dreht sie sich um und sagt, du, meine Liebe, die Wäsche da drüben ist ganz rein. Die Streifen und Flecken, die du gesehen hast, die waren auf deiner Fensterscheibe. Sind die dunklen Flecken, die wir bei anderen entdecken, nicht unter Umständen auch unsere eigenen Flecke auf der Fensterscheibe? Ein verantwortungsvolles Leben bedeutet nicht nur, sich um andere zu kümmern. Wir sind auch und vielleicht gar sogar in erster Linie dafür verantwortlich, dass das eigene Leben vor Gott und den Menschen in Ordnung kommt, bevor wir uns um andere kümmern. In der Gemeinde ist es unverzichtbar, für andere Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir an das Gleichnis vom Leib und den Gliedern denken, geht es ja auch gar nicht anders. Wir sind einander zugehörig, einander aufgegeben. Wir tragen füreinander Verantwortung. Wir sollten daher weniger um eine gesunde Ernährung und den Cholesteringehalt unseres Blutes besorgt sein, als um das Wohl unserer Seelen. Klammer auf, ich habe das meiner Frau vorgetragen. Die hat gesagt, das stimmt schon, aber so gering ist die Gesundheit auch nicht einzuschätzen. Gut, also machen wir mal eine kleine Einschränkung. Die leibliche Gesundheit ist auch nicht unwichtig, aber sie ist nicht das Wichtigste. Es gibt Wichtigeres in unserem Leben. In Matthäus 7, Vers 6 lesen wir gleich nach dem Gleichnis vom Balken und Splitter. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist ein schweres Wort, ist nicht leicht zu deuten und ich tue mich da auch nur sehr zögerlich heran. Es gibt eine Karikatur, die ein paar fette Säue zeigt, die sich durch einen Haufen glänzender Perlen fressen. Ich habe es gesucht und leider nicht wiedergefunden. Und dann steht da so, die feisteste Sau steht da und frisst die Perlen und hebt den Kopf und brummt missmutig, schon wieder Perlen. Haben wir nicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass selbst die wertvollsten Dinge gering geachtet und in den Dreck gezogen werden können? Jesus spricht von der Gefahr, die besteht, wenn man sich statt um die Geschwister sich zu kümmern, sich darum bemüht, sich mit der Welt gemein zu machen und in ihr eine Rolle zu spielen. Wir sollten die richtigen Prioritäten setzen und die Perle des Wortes Gottes nicht verschleudern. Sonst werfen wir am Ende, wie das geflügelte Wort es sagt, Perlen vor die Säue. Dabei stehen die Perlen für die Gläubigen. Das könnte zum Beispiel deine, oder könnten deine Geschwister hier in der Gemeinde sein, die, die neben dir sitzen. Wir sollten nicht schlecht von ihnen reden und ja, insbesondere nicht vor der Welt. Wer vor der Welt die Kinder Gottes schlecht macht und ihre Unheiligkeit vor der Welt ausbreitet, der gibt das Heiligtum Gottes den Hunden preis und wirft die Perlen vor die Säue. Hunde und Säue sind für Juden zur damaligen Zeit, als das Wort gesagt wurde, übelste Schimpfwörter. Sie stehen für Menschen, die kein geistliches Verständnis haben, weil sie nur im Bemühen um Anpassung an die Welt leben. Ihnen die Ehre zu geben, brächte uns in Gefahr. Jesus fasst die moralischen und ethischen Prinzipien, die unser Handeln bestimmen sollen, wie ich sagte, es bereits mit einem Wort zusammen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Dieser Satz wird auch die goldene Regel genannt. Sie zieht die Konsequenzen aus dem, was wir uns von anderen für uns selbst wünschen. Da wir davon ausgehen dürfen, dass wir für uns selbst nur das Beste wollen, sehen wir uns mit dieser Leitlinie auf der sicheren Seite. Die goldene Regel finden wir in abgewandelter Form auch in den Religionen, im Buddhismus, im Hinduismus, in den Sprüchen Mohammeds. Sie gehören sozusagen zum kollektiven Gedächtnis, das Gott allen Menschen ins Herz gepflanzt hat und das dem Menschen zeigt, wie er leben soll. Römer 1, Kapitel 8, Vers 18 erfahren wir, dass Gott allen Menschen offenbart hat, was man von ihm erkennen kann. Auch der Heide. Kollektive Moralregeln sind hilfreich im menschlichen Miteinander. Sie befreien uns jedoch nicht von unserer direkten Verantwortung gegenüber Gott. Ihm gegenüber bleiben wir alles schuldig. Da gibt es kein flaches Aufrechnen, so 50% du, 50% ich, wie du mir, so ich dir, sondern nur ein Du allein. Du allein hast mir meine Schuld vergeben. Du allein schenkst neues Leben, Herr. Das höchste und größte Gebot aber finden wir im Evangelium bei Matthäus 22, Vers 38. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das Gesetz und die Propheten sind keineswegs überflüssig. Wir finden sie schon im alten Bund. Sie zeigen uns auf, wo wir stehen. Das Gesetz und die Propheten sind ein Analyseinstrument und zeigen unsere Verlorenheit auf, solange wir nach der Gerechtigkeit aus dem eigenen streben. Die beste Analyse macht die richtige Therapie nicht überflüssig. Kranke werden nicht dadurch heil, dass sie sich im Schürembel über ihre Krankheitssymptome informieren. Der Weg zum Heil für uns ist ein anderer. Johannes 3,16 weist auf die Lösung des Menschheitsproblems. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer in sich selbst den Weg zum Heil sucht, wer glaubt, es durch seine Anstrengungen erwerben zu können, wird es verfehlen. Wer darüber hinaus richtet, wird gerichtet. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Gottes Wort zeigt uns den rechten Weg. Sein Wort will uns wachrütteln und weist auf das Erziehungshandeln Gottes. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Nichts ist größer und kostbarer als Gottes Liebe, als seine Hingabe zum Opfer für dich und für mich. Darum lasst uns unser Haus bestellen, damit wir bereit sind, wenn der Tag des Herrn kommt. Lasst uns unserem Herrn die Ehre geben und bedenken, was wir nicht getan haben, einen dieser geringsten unter unseren Brüdern, das haben wir auch unserem Herrn nicht getan. Darum Galater 6,10. Lasst uns Gutes tun an jedermann, zuerst aber an des Glaubens Genossen. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich zum Schluss noch einmal zurückkommen auf die Alltagserfahrung am Anfang der Überlegungen. Die Aussage, dass einer, der sich zur Gemeinde hält, sich zu der Ansicht versteigen kann, wir bedürften einander nicht. Ich hoffe, dass klar geworden ist, was wir einander schuldig sind und wie töricht unser Reden und Urteilen über Geschwister ist. Möge doch der Balken vor und in unserem Auge uns daran erinnern, wie es um uns selbst steht, auf dass wir das rechte Therapeutikum ergreifen und im Aufblick auf unseren Herrn eine klare Sicht erlangen. Ach Herr, dass wir doch zu wachsen mögen in der Liebe zu unseren Geschwistern und immer wieder bedenken, dass wir in ihnen dir begegnen. So wie du uns vergeben hast, so wollen auch wir einander vergeben. Herr, vergib mir, nimm den Balken von meinem Auge und lass mich sehen, dass ich erkenne, wer ich bin. Hilf mir, dass ich meinen Geschwistern helfe, das Auge von dem sehr störenden Stachel zu befreien. Lass mich ihnen eine Hilfe sein, wenn sie mich bitten, ihnen zu helfen. Auf dass wir eins sind in dir. Herr, ich lege meine Schuld unter dein Kreuz, denn dorthin hast du sie ja verbannt. Danke, Herr, für deine Gnade. Zum Schluss noch ein kleines Gedicht, das ist noch nicht ganz fertig, aber in dieser Fassung. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich dich verachte, dich, den Gott schuf, mit Spott verlachte? Ohne Gespür nicht dich ich sah, war nur mir selbst, nicht andern nah. Wer war ich, dass ich mich erhöhte, gleichgültig, blind für deine Nöte? Auch taub für meines Schöpfers Ruf, der mich und dich als Abbild schuf. Hab auf den Sockel mich gestellt, nicht dich, das wahre Licht der Welt, vergaß, was ich dir schuldig blieb, für deine unerschöpflich lieb. Dein heiliges Wort ließ mich erkennen, dich Retter und auch Herrscher nennen. Herr Jesus, du schenkst mir Vergeben, lässt mich aus deiner Liebe leben. Ich will im Nächsten dich nur sehen, mit ihm an deiner Seite stehen. Splitter und Balken lasse ich zurück. Deine Vergebung ist mein Glück. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.